SWR 2 Leben. Eine Burgruine in der Pfalz, im Donnersbergkreis. 5 Leute singen dieses Mantra. 3 Männer und 2 Frauen. Alle in rituellen Gewändern, in weiß, braun, grün. Um sie herum stehen die Mauerreste eines Turms. Über ihnen nur die Kronen der Bäume. Die 5 halten sich an den Händen und beschwören das Arwen. Das ist bretonisch und heißt Inspiration. Sie nennen sich Druiden und sie haben etwas zu feiern.
Bei allem, was schön ist und heilig, heißen wir euch zu dieser Zeremonie zur Frühlings-Tag- und Nachtgleiche willkommen im Erlenhain am Donnersberg. Wir kamen von Osten und Westen, Norden und Süden, um heute hier zusammen zu sein.
Am Fest der Frühlingsäquinoxe, Alban Ailir, ein Hochfest der Neodruiden. Das ist eine neuheidnische Bewegung, die sich auf die Kulte der Kelten beruft. Druiden hießen die Priester der Kelten. Zum ersten Mal von ihnen gehört, hatte ich im Januar 2017 bei der Verhaftung des Druiden von Schwetzingen. Der Mann mit weißem Bart und rotem Umhang war damals in allen Zeitungen. Der Grund für die Verhaftung damals: Karl Burkhard B., der sich Burgos von Buchonia nennt, sollte eine rechtsextreme Terrorzelle gegründet haben. Der Verdacht erhärtete sich nicht. In diesem Jahr soll gegen den Druiden von Schwetzingen in Mannheim der Prozess beginnen, wegen kleinerer Delikte. Hortung von Waffen und Munition, antisemitische Hetze im Internet.
Beginnen wir nun damit, in Himmelsrichtung Frieden zu wünschen. Denn ohne Frieden können wir nicht arbeiten.
Die Druiden vom Donnersbergkreis haben mich eingeladen. Zu ihrem Ritual zum Frühlingsfest. Und das beginnt mit einem Friedensgruß. Von Waffen also keine Spur. Ein großer Mann, Anfang 40, hebt die rechte Hand.
Möge im Süden Frieden sein.
Auf der anderen Seite des Kreises steht eine zierliche Frau in einem grünen Umhang mit langen Haaren. Ungefähr so alt wie ihr Vorredner.
In the name of the great bear of the starry heavens and the deep and fruitful earth, we call upon the powers of the north.
Die Mächte des Nordens ruft sie an mit dem Segen der Sterne und der Erde. Ein mehrsprachiger Ritus. An einer Schnur um den Hals tragen die Teilnehmer laminierte Karten. Darauf gedruckt sind die rituellen Texte. Am Ende jeder Seite blättern sie um.
Gewähre uns, o großer Geist, deinen Schutz und im Schutz Stärke.
Das Kernstück des Rituals ist eine kleine Aufführung, eine Art Krippenspiel. Die Frau, die gerade so exzellent Englisch gesprochen hat, hat sich ein wenig von der Gruppe entfernt.
Da steht jemand außerhalb des Kreises. Es ist die Lady Catherine und ich bitte sie nun einzutreten, damit wir sie willkommen heißen.
Die Frau tritt ins Zentrum des Ritualkreises. Die Lady Caridwen, die Göttin des Wandels und der Wiedergeburt, wie ich bald erfahren werde. In den Händen trägt sie einen Kelch mit Wein und eine Messingschale voller Blumensamen.
Ich komme und trage das Angebot und die Verheißung der Fülle in mir.
An der anderen Seite des Kreises steht ein Mann im weißen Umhang. Jetzt nimmt er von der Frau den Kelch und steckt die Samenkörner mit ein wenig Erde in kleine Blumentöpfe.
Samen des Lebens, jetzt und für immer.
Dann überreicht die Frau jedem der Teilnehmer einen Blumentopf. Auch ich erhalte einen, zusammen mit einem Segensspruch.
Möge die Wärme und das Licht der wachsenden Tagen den Samen in Frucht verwandeln.
Meditation. Die Druiden stehen im Kreis mit geschlossenen Augen, reglos. Zeit für eigene Gedanken. Ich mache mir meine. Was ist das hier eigentlich? Spiritualität? Oder ist es einfach eine Inszenierung, ein Spiel also? So wie sich andere Leute am Wochenende als Römer verkleiden und mit Holzlanzen aufeinander losgehen. Außer mir hat nur der Mann im weißen Umhang die Augen geöffnet. Er spielt das Meditationsinstrument.
So, wenn ihr alle wieder wach seid, unbeschadet wie ich hoffe, machen wir weiter.
Und zwar mit einem Blick nach vorn, auf die warme Jahreszeit. Alle erzählen, was sie sich für den Frühling vorgenommen haben. Die Frau mit den Englischkenntnissen fängt an. Sie will wieder mehr Lyrik in ihr Leben bringen und legt gleich damit los.
Mit diesem Wind kommt Schicksal. Lass, oh lass es kommen.
Währenddessen hat sich die zweite Frau eine Gitarre umgeschnallt. Sie ist die jüngste der Runde. Auch ihre Vorsätze haben nichts mit Sport oder Zigaretten zu tun.
Zum einen wieder mehr Musik zu machen und zum anderen auch wieder mehr den Weg des Baden zu gehen, wofür in den letzten Jahren wenig Zeit war.
Sie hat ein selbstgeschriebenes Lied mitgebracht.
Sonne strahlt hoch oben am Himmel.
Lyrik und Musik, Kreativität. Nicht nur im Boden sollen in diesem Frühjahr Früchte aufgehen. Noch einmal fassen sich die Druiden in der Mitte des Turms an den Händen.
We swear by peace and love to stand, heart to heart and hand in hand.
Wir schwören, für Frieden und Liebe einzustehen, sagen sie. Herz an Herz, Hand in Hand, sieh, o Geist, und höre uns, wie wir diesen heiligen Schwur erneuern.
Ich erkläre diese Zeremonie zu Alban Ailir in der sichtbaren Welt für beendet. Möge seine Inspiration in unseren Wesen nachwirken.
Ich bin mit Anthea verabredet, der Frau mit dem grünen Gewand und dem fließenden Englisch. Wir sitzen auf ihrer Terrasse in einem Dorf in der Nordpfalz. Das Haus hinter uns ist ein altes Bauernhaus. Dahinter steht eine Scheune. Eine kleine Idylle. Nur selten kommt auf der schmalen Straße vor dem Haus ein Auto vorbei. Heute trägt Anthea keine Kutte, sondern eine schwarze Hose und ein schlichtes, langärmeliges Oberteil. Um den Hals trägt sie eine Kette mit einem Anhänger.
Also ich habe hier das Auen. Das steht für Inspiration, die göttliche Inspiration. Das sind so Lichtstrahlen, Sonnenlichtstrahlen, die Äquinoxe. Und ja, das ist so ein bisschen das druidische Symbol. Und das hier ist ein Pentagramm. Das steht für so ein sehr altes Symbol für Heilung. Und das ist eine tanzende Göttin.
Zeichen des Druidenkults, der in Entheas Muttersprache Englisch Druidry genannt wird, erklärt sie mir.
Also es ist nicht so, dass irgendwie, dass es mein Leben gibt und dann gibt es als Teil meines Lebens gibt's Druidry, sondern das durchdringt alles. Das ist nicht ein Teil von meinem Leben, das ist irgendwie mein Leben irgendwo.
Anthea ist in England aufgewachsen und sie hat eine Art Bekehrung hinter sich. Lange Jahre war sie alles andere als spirituell, sagt sie.
Manchmal finde ich es witzig, wenn ich darüber erzähle, so manche Dinge, die ich jetzt mache, das klingt schon ein bisschen abgefahren. Und wenn ich so zurückdenke, ich meine, ich war ja echt total, alles müsste wissenschaftlich bewiesen werden. Und wenn nicht, dann fand ich es irgendwie lächerlich und habe mich vielleicht auch drüber lustig gemacht früher. Und ja, ich habe das wahrscheinlich von meinem Vater, weil er Physiker ist. Und deswegen habe ich ihm bisher noch nicht allzu viel erzählt über Druidry, weil ich weiß nicht, ob er so viel davon halten würde.
Dann erzählt Anthea von ihrem Werdegang. Nach der Schule hat sie Fremdsprachen studiert, wollte Übersetzerin werden. Später hat sie noch ein Psychologiestudium draufgesetzt. Wissensdurst statt Sinnsuche, denke ich. Das änderte sich erst, als sie in Heidelberg ihren Partner Stefan kennengelernt hatte. An die Universität Heidelberg war sie Anfang der 90er Jahre durch ein Stipendium gekommen. Das Paar bekam Kinder, 3 Jungs. Gerade in dieser Zeit begeisterte sich Stefan für den Druidenkult, erzählt sie, und versuchte, auch Anthea davon zu überzeugen.
Das war ja komischerweise auch fast ein bisschen spirituell mit den Kindern. Ich kann es nicht so erklären, aber ich weiß nicht. Deswegen habe ich irgendwie gedacht, ach, das brauche ich momentan gar nicht. Ja. Und ich war sehr geerdet durch den Kindern und konnte mit so einem spirituellen, intellektuellen, da hochgeflogenen Zeugs da nichts mit anfangen. Aber der Stefan kann sehr hartnäckig sein. Und irgendwann habe ich dann doch so ein Einführungsbuchlein gelesen. Und ja, war dann wirklich begeistert und umgehauen. Ja. Eine Sache, die mich sehr interessiert hat, war die Macht der alten Geschichten, wie spirituell wirkungsvoll die sein können. Und ich habe in meiner Tätigkeit als Psychologin auch mit Geschichten gearbeitet. Und deswegen, das war so ein bisschen so die Brücke, wo ich gemerkt habe, aha, das ist ja wirklich jetzt interessant.
Auch die Lady Caradwen kommt in diesen alten Geschichten vor, erzählt sie. Die Göttin, die Anthea während des Rituals verkörpert hat. Das Buch, das sie von Stefan zu lesen bekam, war vom Orden der Druiden, Ovaten und Baden, kurz Obot. Ovaten sind Priester, die sich mit Wahrsagen beschäftigen, klärt sie mich auf. Hinter dem Orden steht ein Verein aus England. Bei Ritualen wie zur Tag- und Nachtgleiche kämen dort mehrere tausend Menschen zusammen. Der Verein ist auch in Deutschland aktiv, bietet Fernkurse an, erzählt Anthea. Nur kurze Zeit, nachdem sie das Einführungsbüchlein so gepackt hatte, meldete sie sich für einen Kurs an. Inhalt? Das neodruidische Weltbild und seine Werte.
Ich habe dann ganz bewusst am Anfang gedacht, okay, ich denke einfach nicht drüber nach. Ich lasse das einfach so, weil wenn ich darüber zu sehr mit dem Kopf darüber nachdenke, würde ich dann irgendwie denken, na, das ist ja Quatsch, kann nicht wahr sein. Und das würde das dann wiederum für mich kaputt machen. Und wenn ich den Kopf so ein bisschen ausschalte dabei, kann ich dann eben Sachen erfahren, die ich normalerweise dann gar nicht erfahren könnte, wenn ich dann zu sehr darüber nachdenken würde.
Das Neodruidentum des Obot ist animistisch, erfahre ich. Eine Lehre von höheren Mächten, die in der Welt und vor allem in der Natur wirken. Die alten Mythen geben diesen Kräften ein Gesicht. Wichtige Werte für die Anhänger: Verbundenheit mit der Natur, Kreativität und das Streben nach Weisheit.
Ich kann so vieles eben machen oder eben nicht machen, so wie ich Lust habe. Und da gibt es auch kein Dogma. In der Vergangenheit war das immer der Punkt, da war irgendein Dogma und wenn ich das genau angeguckt habe, habe ich gedacht, also vom Kopf her, nee, also wirklich, das geht mir jetzt zu weit, das kann ich nicht akzeptieren. Und dann war es dann irgendwann so zu Ende, ja. Also am Anfang war ich ja ganz begeistert von der Idee von der Göttin, weil eben so als Pendant zum Christentum, wo man immer noch nur den Gott hat, war ich ganz begeistert von der Idee, dass es vielleicht so eine weibliche Aspekte haben könnte. Aber so jetzt entwickelt sich das natürlich, ich meine, das ist ja sowieso eigentlich jenseits von Wörtern, was das ist, aber es ist so, ja, was ist das? Das ist die Quelle, von dem wir alle kommen vielleicht und zu dem wir alle zurückkehren.
Mit der Zeit ist sie immer tiefer in diese Welt eingetaucht, erzählt sie. Sie belegt beim Obot weitere Kurse, immer für ein Jahr. Rund 300 Euro werden dafür jedes Mal fällig, für CDs und Bücher, die sie jeden Monat zugeschickt bekommt. In dieser Zeit beginnt Anthea zu meditieren, jeden Tag mindestens eine halbe Stunde.
Das ist ein bisschen wie Essen und Trinken geworden. Ich brauche das irgendwo. Das ist so meine spirituelle Nahrung, glaube ich, geworden. Und ich fühle mich einfach viel besser danach, ja. Und ich meine, die Kinder profitieren auch davon, weil ich bin dann auch ein bisschen ruhiger, ein bisschen geduldiger.
Anthea geht zurzeit nicht arbeiten. Sie kümmert sich um die drei Jungs, erklärt sie. Auch das Leben mit den Kindern ist heute anders als früher. Anders als in der Zeit, bevor sie Neodruidin wurde.
Wir singen, was wir früher nicht unbedingt gemacht haben. Es gibt manche Lieder, die wir gelernt haben in England auf dem Druiden-Camp, die sie mögen. Und dann singen wir das manchmal. Oder wir singen auch ganz andere Dinge. Wir singen manchmal auch die Dinge, die die mögen. Ja, wir sind auch draußen mehr als früher. Wobei nicht so viel, wie ich will. Es sind halt eben Kinder und die haben anders im Kopf, als immer nur spazieren zu gehen. Aber ich versuche das halt doch mehr reinzufließen. Und ja, wir haben ganz begeistert Gemüse angepflanzt. Und ich glaube, für die zwei Kleineren ist es selbstverständlich. Samuel ist ein bisschen älter und er ist durchaus ein bisschen kritisch und guckt sich so ein bisschen aus der Ferne an. Aber es ist auch für ihn ein Stück weit normal geworden, glaube ich.
Trotzdem, Weihnachten feiert die Familie immer noch, sagt Anthea. Sogar mit einem Baum.
Dieses Jahr haben wir die zwei gehabt, weil wir nicht irgendwie unbedingt einen toten Baum da stehen haben wollen.
Sie deutet auf die zwei kleinen Tannen im Garten hinter sich.
Es passt irgendwie doch nicht so ganz mehr, ja. Die können wir jetzt im Garten pflanzen, das geht ja noch.
Wichtiger als Weihnachten sind Anthea mittlerweile die druidischen Feste, erzählt sie. Wintersonnenwende, Vollmondfeste oder eben die Äquinoxe. Feiertage, die sich an den Zyklen von Sonne und Mond anlehnen.
Für mich hilft es mich, viel mehr im Einklang mit diesen Zyklen zu leben. Ich glaube, früher gab es dann immer nur ein paar Events im Jahr, wo ich dachte, okay, ja gut, okay, Weihnachten oder so. Aber das ist wirklich so ein Kreis und es dreht sich. Und ich fühle mich dann verbunden mit diesem Kreis durch die Rituale, die wir machen.
Und was bedeutet es ihr, bei einem Ritual eine Göttin zu verkörpern? Spiritualität oder Spiel?
Schwierig. Ich meine, auf der einen Seite finde ich schön, so eine Rolle inne zu haben. Auf der anderen Seite finde ich es ein bisschen schwierig. Irgendwas Göttliches zu repräsentieren ist ein bisschen schwierig gleichzeitig.
Also du kannst dir das nicht vorstellen, dass die Göttin durch dich wirkt.
Es wäre schön, wenn das so wäre, aber manchmal habe ich meine Zweifel.
Gibt es Momente, wo du dir sicher bist, dass es doch so ist?
Selten, aber ja. Die Magie ist in mein Leben reingeflossen. Es ist wie, wenn ich vorher schwarz-weiß gelebt habe und jetzt lebe ich in Farbe. Ich habe dann richtig tiefe, schöne Erfahrungen, nur weil ich im Wald spazieren gehe. Und wahrscheinlich vorher hätte ich gar nicht mal die Bäume und die alles um mich herum gesehen, weil ich irgendwo in Gedanken gewesen wäre. Und wahrscheinlich wäre ich überhaupt gar nicht im Wald gewesen, überhaupt.
Zum Beispiel dass ich jetzt sehe, dass hier Maulwurfshügel liegen und dann wächst da noch so ein bisschen Kleinkraut zwischen. Da achtet man früher gar nicht drauf.
Der große Mann ist ein wenig nach vorne gebeugt und betrachtet die Wiese. Sein Name ist Günther. Er hat während des Rituals auf der Burg das Meditationsinstrument gespielt. Wir sind in einem Vorort von Ludwigshafen. Das Dorf liegt hinter uns. Jetzt spazieren wir die Felder entlang. Wenige hundert Meter entfernt verläuft die Schnellstraße. Vor uns liegt der Wald. Ein Fleckchen Natur mitten im Ballungsraum.
Und da habe ich tatsächlich festgestellt, ja, es gibt einen Haufen Sachen, die entdecke ich auf einmal, was hier so auf so einer kleinen Wiese so 2x2 Meter steht. Ist schon ganz toll. Und ich habe dann für mich auch festgestellt, wenn man mal näher hingeht und guckt, was ist das da, was da so weiß schimmert, Hühnerscheiße wahrscheinlich. Aber wenn das jetzt eine Blüte wäre oder so, ich kann es nicht mal benennen. Und das hat mich dann wieder gereizt zu sagen, ja, das müssen wir noch lernen.
Auf Günthers Visitenkarte stehen drei Titel. Facharzt für Arbeitsmedizin, Facharzt für Allgemeinmedizin, Historiker. Doktor med. Magister Artium. Mit dem Geschichtsstudium hat er vor knapp 15 Jahren begonnen. Aus Langeweile, wie er sagt. Da hat er gerade für ein Erdölunternehmen in Libyen gearbeitet, eine Werksarztpraxis geleitet. Zu dieser Zeit, erzählt Günther, hat er sich ausschließlich für die wahrnehmbare Realität interessiert. Für Dinge, die man anfassen, messen oder zumindest belegen konnte.
Und dann kommt irgendwann mal ein Moment, und bei mir war das dann in Libyen der Fall, wo man sagt, das kann es ja nicht sein. Die Leute um einen herum waren alle sehr, sehr, sehr gläubig. Es gibt halt da eine gewisse Spiritualität im Volk. Und das Volk ist trotzdem nicht ganz untergegangen. Also es gibt auch eine Realität neben der technischen Realität, die wir sehen. Und dieses zweite Standbein, nämlich die andere Wirklichkeit, die fehlte so ein bisschen. Die wird ja in der Medizin auch nicht geschult oder sonst wo. Und da dachte ich, da muss man nachforschen. Das war eigentlich für mich der Anlass gewesen, denke ich.
Und dann begann er zu forschen. Günther erzählt mir die Geschichte, wie er sich mit den verschiedensten Weltanschauungen beschäftigt hat. Mit neuen und alten, aus Ost und West. Buddhismus, Hinduismus und der Islam fielen schnell raus. Zu fremd war ihm die Kultur, mit dem Glauben konnte er nichts anfangen. Etwas Abendländisches sollte es sein, doch auch mit dem Christentum wurde er nicht warm. Er erklärt, ähnlich wie bei Enthia störte ihn der christliche Dogmatismus.
Und das ist ja nur durch die ganze Erziehung dann gegangen, dass man sagte, oder dass immer wieder die Fragen gestellt wurden, hat die Bibel recht oder hat sie nicht recht? Und ich habe immer festgestellt, nein, das kann nicht sein. Und wenn dann Erwachsene tatsächlich behaupten, ja, das ist aber so und du musst dran glauben, dass das so ist, dann glaube ich das halt nicht. Und das ist der Unterschied jetzt hier zum Obot, da sagt mir keiner, du musst das so glauben, sondern sagt, das ist doch dein Problem, ne? Mach wie du willst.
Über das Internet stieß er schließlich auf den Obot, den neodruidischen Verein aus England.
Im druidischen Sinne würden wir sagen, ich habe ja nicht gesucht, sondern es hat mich gefunden. Und ich denke, das war auch so. Es kommt irgendwann mal ein Moment, da sucht man halt mehr, als man so bisher erfahren hat. Man will irgendwelche Grenzdinge erfahren. Manche turnen da von Baum zu Baum, andere setzen sich halt auf den Sessel und grübeln nach. Ich glaube, ich gehöre zu Letzteren.
Innerhalb von kurzer Zeit absolviert Günther alle Kurse des Obot. Heute, erfahre ich, leitet er selbst Rituale.
Kommen wir da wieder ein bisschen weiter weg oder gehen wir vielleicht wieder zurück?
Das ist mir egal. Wir können jetzt auch, da kommt dann halt die nächste, allerdings an die Dorfstraße.
Wir spazieren weiter, schweigend. Das Neodruidentum macht viele Angebote, aber wenige Vorschriften, denke ich. Könnte es sein, dass genau darin seine Anziehungskraft liegt? Dass jeder sich sein eigenes Süppchen kochen darf, mit Zutaten wie Naturerlebnis, Mythologie, Spiritualität, Lebenshilfe und Kreativität? Und den Geschmack niemand zu beurteilen hat? Toleranz gegenüber fremden Ideen und Einstellungen. Für Günther sind das zentrale Werte des Obot. Ein Gewohnheitsrecht der Druiden, wie er es nennt.
Das heißt also, ich akzeptiere, dass es auch andere gibt. Ja, und dass der eine meinetwegen nur Gras frisst und der andere will ein halbes Schwein, dann ist das halt so. Das muss ich halt zulassen.
Vielleicht, muss ich denken, gilt diese Druidentoleranz manchmal den Falschen. Verschwörungstheoretikern und Rechtsextremen zum Beispiel. Günther erzählt, wie er vor einigen Jahren bei einem Zeltlager einen Bekannten traf.
Ich habe es auch das erste Mal gehört, als mich tatsächlich mal jemand ansprach, den ich kannte und fragte, hast du schon gelben Schein?
Der gelbe, fiktive Personalausweis der Reichsbürger.
Ich dachte, ich fühle mich gern gesund eigentlich. Und dann sagt er, nein, bist du schon Reichsbürger? Ich sagte, Ich wusste bis dato gar nicht, dass es sowas gibt.
Das sollte sich ändern, erzählt er mir. Spätestens als Burgos von Buchonia, der Druide von Schwetzingen, unter Terrorverdacht festgenommen wurde. Er stand in enger Verbindung mit Reichsbürgern.
Ja, erstmal haben wir gefragt, ist das einer vom Obot gewesen? Gut, er war es nicht. Da haben wir gesagt, dann können wir uns auch erstmal zurücklehnen. Wir hatten dann auch Kontakt aufgenommen zu dem Büro in London halt, zu unseren englischen Freunden. Wie die das sehen, die sahen das auch eher locker, wobei da auch durchklang, ja, bedauerlicherweise ist es so, dass diese Bewegung auch immer mal wieder von Rechten vereinnahmt wird. Also es wurde natürlich intensiv dann diskutiert auch, soll man gleich irgendwelche Stellungnahmen abgeben und sagen, wir waren es nicht, aber das kann es auch nicht sein. Sondern wir haben dann gesagt, wir nehmen es natürlich zur Kenntnis, dass es diese Menschen gibt. Und wir versuchen, uns positiv darzustellen, also zu sagen, was wir sind und wie wir denken und uns dadurch dann halt abzugrenzen. Und wir wollen nicht sagen, was wir jetzt nicht sind.
Noch eine andere Gruppe unter den Druiden ist Günther ein Dorn im Auge. Quacksalber. Menschen, die wirkungslose Hausmittelchen als Wundermedizin verkaufen.
Die Leute machen es ja gutgläubig, also auch jetzt die Druiden, die Heilung versprechen, weil sie sagen, ich kann aber diese Salbe anrühren und ich biete die euch an und die hilft gegen Rheuma, Asthma und Pickel am Ohr. Also wenn wir sowas sehen, es gibt ja ein Forum, da gibt es auch eine Gesundheitsecke, wenn jemand sowas hat, dann schreibe ich natürlich schon meinen Kommentar dazu, dass das so nicht in Ordnung ist. Und da muss man halt sagen, inzwischen ist die Wissenschaft ein bisschen fortgeschritten und wir können da als Druiden nicht das Steinzeitrad zurückdrehen und zurückerfinden.
Schade, dass hier die Strommasten durchgehen.
Wir sind zurück am Ortsrand. Langsam bricht die Dämmerung herein. Eine Frage muss ich noch loswerden. Warum ausgerechnet Druiden? Wieso also einem Kult anhängen, über den objektiv nichts bekannt ist? Schließlich haben die Kelten keine schriftlichen Quellen hinterlassen. Selbst Mythen wie jene von der Lady Caradwen kommen aus dem Mittelalter. Sind Sagen aus Gegenden mit einem keltischen Erbe. Wie kann man auf einer so dünnen Faktenlage einen ganzen Kult aufbauen?
Das ist ja das Schöne. Kelten kann man nehmen, weil man nichts drüber weiß. Nicht? Also die archäologischen Funde sind Dürre. Es gab ja auch die Kelten nicht, sondern es waren ja einzelne Stämme, die gleiche Begräbniskulturen hatten und gleiche Töpferei und das war's dann auch schon. Und mehr wissen wir nicht drüber. Den Rest können wir uns dazu denken. Und das finde ich auch sehr schön, dass man also sich ausdenken kann, wer man ist und wie es war und so weiter.
Da vorne ist so ein Schild. Das ist schon beeindruckend, wenn man sieht, was hier mal stand.
Zurück auf der Burgruine. An der Außenmauer stehen zwei Tische. Wo sonst Wanderer die Aussicht genießen, ist heute eine Festtafel aufgebaut. Jeder hat etwas mitgebracht. Es gibt Quiche, gefüllte Paprika, Hackfleischbällchen, Kuchen.
Sag mal, wo sind denn die Eier eigentlich? Die sind in irgendeinem Auto noch vergraben, oder?
Hier sind zwei Eier.
Nee, ich meine diese gefüllten Eier.
Neben den Druiden vom Donnersberg sitzen auch Entheas drei Jungs und die Kinder von Gitarristin Tina am Tisch. Unter ihnen liegt das Nordpfälzer Bergland. Die vielen Bäume und Hügel werden von der Abendsonne in ein goldenes Licht getaucht. Keine schlechte Kulisse für die Feier zur Tag- und Nachtgleiche, denke ich.
Mit Rootree ist es einfach, da ist so eine Lebenslust dahinter. Und feiern und genießen und wirklich das Leben in vollen Zügen. Alles.
Ritual und Party. Das Laute und das Leise. Zwei Seiten derselben Medaille.
Weil wenn ich das mache, dann erfahre ich was und erlebe ich was, was ich sonst nicht erleben könnte. Und wahrscheinlich muss ich dann langsam dann doch akzeptieren, dass es Dinge gibt, die wir nicht erklären können. Aber ich erfahre die dann selbst irgendwie.